Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Wie schlägt sich diese schwarz-rot-pinke Regierung knapp einen Monat im Amt? Kann sie sich überhaupt noch schlagen angesichts dieses wahnsinnigen Budgetdefizits? Und wie wird sich all das, wenn überhaupt, auf die Wien-Wahl am 27. April auswirken? Das sind unter anderem die Themen und natürlich der neue Job für Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer. Das sind die unter anderem die Themen für unsere heutige Analyserunde mit zwei profunden Politikkennern und Politikinsidern. Einerseits Heidi Glück, einst Sprecherin vom ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel, jetzt selbstständige Kommunikationsberaterin. Hallo.
Hallo.
Und andererseits Josef Kallinger, einst Bundesgeschäftsführer der SPÖ, Wahlkampfmanager der SPÖ und jetzt auch selbstständiger Unternehmer. Hallo.
Hallo.
Ich fange mit Heidi Glück an und dieser Regierung, die ja nach etlichen Wolken dann doch zustande gekommen ist, jetzt nicht einmal, aber sagen wir jetzt rund knapp 4 Wochen im Amt. Wie schlagen die sich denn? Weil die Umfragen sind ganz, ganz schlecht.
Das stimmt, die Umfragen sind jetzt nicht sehr berauschend, aber ich denke mal, das wird sich vielleicht auch noch ändern. Aus meiner Sicht war der Start eigentlich gut gelungen. Also es hat sich insgesamt die Situation ein bisschen beruhigt. Es ist gelungen, auch dieses Gemeinsame, diesen Konsens, um den es geht, damit man auf gemeinsamen Nenner und ein gemeinsames Programm kommt, herzustellen. Daran haben sich eigentlich alle auch sehr diszipliniert gehalten. Ich denke, das sind einmal ganz gute Vorzeichen, zumindest, dass man eine Art Mindestvertrauensvorschuss dieser Dreierkoalition geben kann. Natürlich müssen sie jetzt liefern und das werden keine einfachen Zeiten werden. Und man wird vermutlich schon in den ersten Budgetverhandlungen mit den Ministerien auch sehen, wie konsensual läuft das Ganze dann. Ja? Also wir werden sicher noch über das Budget auch reden, aber da werden schon die ersten Marksteine vermutlich gesetzt werden, ob es tatsächlich so weitergeht, wie sie sich's vorgenommen haben und wie sie uns auch erzählen, dass sie gemeinsam die Dinge lösen und angehen wollen, wird sich's anschauen.
Im Moment sind alle drei tatsächlich darum bemüht, so zu machen, als wäre da jetzt alles anders, neuer Stil, Leben und Leben lassen, soll Christian Stocker als Devise ausgegeben haben. Ihr stellt ja auch regelmäßig Umfragen, wie sehr kommt denn das bei den Menschen an?
Gut. Man kann auch nicht global sagen, dass die Umfragen schlecht sind. Wir haben jetzt zuletzt eine Studie gemacht über die Personen, wer positiv, wer negativ aufgefallen ist. Und da ist herausstechendes Ergebnis das, dass alle drei Regierungsspitzen, Meindl, Reisinger, Stocker, Babler, deutlich zugelegt haben.
Aber nicht die Parteien.
Nicht die Parteien, aber jetzt einmal die handelnden Personen. Mhm. Sie haben den Kickl überholt, der immer noch sozusagen vorne ist, aber stärker polarisiert. Aber die drei haben deutlich zugelegt. Also das sind immer weniger Leute sagen, sie sind mir negativ aufgefallen, immer mehr sagen, sie sind mir positiv aufgefallen. Und last not least haben wir auch gefragt, sozusagen, wie finden Sie die neue Regierung? Und da muss man sagen, was einmal das Wichtigste ist, die Anhänger der Regierungsparteien finden das überwiegend gut und freuen sich über das. Am meisten die ÖVP-Wähler, dass das klappt. Dann die Neos, die Sozialdemokraten. Natürlich eine klare Ablehnung gibt es bei den Freiheitlichen. Überwiegend lustigerweise auch bei den Grünen eine knapp mehrheitliche Zustimmung, dass diese Regierung gebildet, wo die Grünen wählerlich auch froh sind, dass uns sozusagen das Kickl-Experiment erspart blieb. Also der Start ist gelungen und ich finde das, was wir schon kurz angesprochen haben, diese Betonung des Miteinanderwollens halte ich für das Allerwichtigste. Ich persönlich glaube, dass das jetzt die letzte Chance ist für eine Regierung jenseits einer FPÖ von 30-35%. Und die müssen liefern. Die müssen jetzt liefern. Und das Wichtigste ist, wenn die jetzt wieder in einen koalitionären Zank verfielen, dann wäre das wahrscheinlich sehr schlecht
tödlich.
für die Regierung. Ja.
Aber wie wie wahrscheinlich ist es, dass die tatsächlich nicht in diese alten Sitten zurückfallen? Ihr habt ja beide schon so Regierungen erlebt. Das geht ja dann relativ rasch, dass man doch anfängt, sich wieder wechselseitig Gefallen zu stellen und dem anderen nichts gönnt. Und ich weiß nicht, welche Mechanismen es da immer gegeben hat. Wieso sollte das jetzt plötzlich anders sein und wirklich anhalten?
Nein, es ist in erster Linie natürlich auch eine Führungsfrage und eine Frage der Führungsqualität des Bundeskanzlers. Ich traue Christian Stocker das jetzt einmal zu, von dem, was man bis jetzt gesehen hat, wie er den Staat mit der Regierung angegangen ist. Auch sie haben eine erste Klausur gemacht, die Minister haben sich alle mal öffentlich präsentiert, in Interviews haben gesagt, was sie vorhaben. Diese Dinge sind eigentlich sehr gut gelaufen und waren auch sehr deutlich und sehr klar. Dass die sozusagen sich erst einmal zusammenfinden müssen und ein Team werden. Das ist natürlich ein Prozess, aber man hat schon den Eindruck, dass das auch eine klare Vorgabe des Bundeskanzlers ist und dass sich eigentlich alle durchaus auch daran halten. Also ich habe das Gefühl, dass er schon auch eine gewisse Autorität ausstrahlt und ein bisschen so dieser derjenige ist, der das Tempo vorgibt und der auch klar macht, wie er diese Regierung führen will. Und ich habe schon den Eindruck, dass nicht nur Christian Stocker, sondern auch Andreas Babler und auch Beate Meindl-Reisinger klar ist, wenn das zu Zerwürfnissen führt, schon auch zu Beginn einer Regierung, dann ist das der Anfang vom Ende. Und es können nur alle drei massivst verlieren. Ja, also für die Neos würde das vermutlich bedeuten, sie sind mit Sicherheit das nächste Mal wieder in der Opposition. So schnell kann man gar nicht schauen. Und auch für die ÖVP und die SPÖ gilt, sie können zuschauen, wie der Herr Kickl das nächste Mal den Thron besteigen wird. Ja, also das will, glaube ich, keiner. Und deswegen habe ich schon den Eindruck, dass ihnen das sehr bewusst ist. Und ich finde schon, dass es eigentlich von den Vorgaben her, auch wie sie die Themen angehen, dass es hier sehr viel Gemeinsamkeiten noch gibt.
Mhm. Ich frage dich das auch, Joe, weil du hast natürlich auch schwarz-rote Koalitionen miterlebt und jetzt, ich erinnere an Alfred Gusenbauer, Willy Molterer, die Koalition, das war ein permanentes Gegeneinander. Glaubst du, dass es diesmal echt anders sein wird? Langfristig gesehen, jetzt nicht die ersten paar Wochen.
Ich weiß es nicht, ich hoffe es, ja, weil das ist wirklich eine der letzten Chancen, dass wir uns die unglaublichen Dinge, die Herbert Kickl formuliert hat, was er machen würde in der Regierung, dem Land ersparen würden. Ich bin auch zuversichtlich, weil man merkt sozusagen, ich sage es anders, man hat weder dem Stocker viel zugetraut, noch dem Babler.
Das stimmt.
Und da ist jetzt sozusagen bei den Leuten sozusagen ein bisschen das Gefühl, Adoscher, das geht besser als erwartet. Mhm. Das ist ja schon mal ein gutes Gefühl. Das gibt denen wahrscheinlich auch eine gewisse Sicherheit. Ja? Mhm. Das Zweite ist, dass man merkt beim Stocker, so wie es die Heidi Glück sagt, dass der konsensorientiert ist, nicht konfliktorientiert ist. Mhm. Und interessanterweise auch der Andreas Babler, anders als das sozusagen am Beginn dieser politischen Laufbahn war, auch. Und das ist einmal eine Grundvoraussetzung. Dann finde ich, wie man jetzt mit dieser Budgetgeschichte umgegangen ist, meiner Meinung nach der neue Star dieser Regierung ist der Finanzminister Martha Bauer, der gewinnt.
Zur Überraschung von vielen.
Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man jetzt jemanden im Fernsehen sieht, von dem man merkt, der weiß endlich was über das, wo er redet, gegenüber den vielen Regierungsfiguren, die wir da vorher gesehen haben, die alles Mögliche verstanden haben, nur nichts von Finanz oder nichts von ihrem Amt halt jedenfalls. Ja? So, und jetzt freut man sich, dass man einen Ökonomen sieht, da muss man nicht immer alles in jeder inhaltlichen Frage einmal, aber der versteht, was über er redet.
Also, und auch offenbar Konsens.
Er hat klar gesagt, ja, ich habe immer gesagt, ich bin für Erbschafts- und Vermögenssteuer, aber wir haben ausgemacht, das lassen wir jetzt und daher lassen wir es jetzt. So, also ich meine, vernünftiger kann man nicht sein. So, und da gibt es ein paar so Auftritte und es gibt schon Hoffnung, dass man die Fragen, die ja schwer werden, wir reden ja noch über das Budget,
genau,
in diesem Klima, in diesem Geist lösen kann. Mhm. Ja?
Eben dazu wollte ich kommen, weil natürlich dieses Budget ist schon für sehr, oder das Budgetdefizit ist für viele Menschen nicht mehr fassbar, nicht mehr greifbar. Also das wird immer größer und größer. Jetzt verstehen schon ganz viele Menschen nicht, wie es das gibt, dass es jedes Monat eigentlich neue Zahlen gibt, permanent korrigiert, permanent wird der Sparbedarf größer. Aber was bedeutet das jetzt für diese Regierung? Weil der schon angesprochene Finanzminister Matterbauer hat gesagt, aus seiner Sicht bedeutet das nicht, dass man noch mehr sparen müsse. Und jetzt sagen aber Ökonomenkollegen von ihm wie Felbermayr und Bartelt und Co., naja, man muss schon mehr machen. Wie wird sich jetzt die Regierung da tun?
Ja, ich glaube, innerhalb der Regierung ist es schon der Konsens, dass dieser Konsolidierungspfad, der beschlossen wurde, nämlich mit den 6,4 Milliarden heuer einzusparen, dass der auch halten soll. Mhm. Das reicht offenbar auch aus, um sozusagen in diese erste Sparwelle einmal hineinzukommen, ohne dass man gleichzeitig auch die Konjunktur sozusagen irgendwie
noch weiter
anwirft. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass schon auch diese Klarheit dieser Notwendigkeiten, die dahinter stecken, dass die auch kommuniziert werden. Und ich finde, und das sehe ich als großen Fortschritt im Vergleich zur Regierung davor, dass offenbar schon die Bereitschaft da ist, auch über unangenehme Dinge durchaus breit zu kommunizieren. Also es sagen alle, es ist die Notwendigkeit, dass gespart werden muss. Es muss bei allen gespart werden.
Na gut, die es können sagen das auch ja nicht die, mehr nicht sagen.
Aber es sagen auch die Minister, sie sind sozusagen bereit, dass sie mal ihre Budgets in den Ministerien zumindest einmal beginnen zu durchforsten und diese negativen Messages letztlich auch mitgetragen werden. Aber ich glaube, es braucht einen Mix von auf der einen Seite die harte Wahrheit auszusprechen. Das traut man sich offenbar mehr, als man sich vorher getraut hat. Ich erinnere daran, ein halbes Jahr vor der Wahl waren wir noch ganz woanders. Kurz vor der Wahl waren wir auch noch immer im Maastricht-Bereich und kurz danach waren wir um einiges drüber. Also diese Ehrlichkeit habe ich schon das Gefühl, dass das auch von den Bürgern auch gesehen und auch belohnt wird. Und man sieht ja auch, es ist ein bisschen auch, die Wahrheit ist den Menschen durchaus auch zumutbar, weil sie ja auch wissen, ja, dass es in Wahrheit nicht besser wird, wenn man es einfach verleugnet. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man auch durchaus auch positive Botschaften mitvermittelt, also nicht nur wir sparen und alle müssen ihren Beitrag leisten, sondern auch warum und was machen wir dann damit? Also wo investieren wir? Ja, also auch diese, wir sparen nicht bei den Schulen, wir sparen nicht bei den Kindergärten, aber wir durchforsten die Systeme. Ja, wir schauen, dass wir die Bürokratie eindämmen können. Wir schauen, dass wir in der Verwaltung und vor allem, das fehlt ehrlich gesagt noch ein bisschen, auch bei uns selber, nämlich auch bei der Politik selber. Also die Parteien haben noch keine Signale gesetzt, dass sie auch hier eine Bereitschaft hätten. Ich glaube, das wäre wichtig, nämlich auch um diese Akzeptanz der Bevölkerung zu kriegen. Vor allem dann, wenn man tatsächlich ganz konkret auch auf den Tisch legt, wen trifft es, mit wie viel, wenn die Leute tatsächlich auch spüren und merken, dass es nicht anders geht und dass sie ihren Beitrag leisten werden.
Es wird ja am Ende jeder spüren. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass es natürlich die Arbeitslosigkeit steigt. Dann das viele Geld, das ausgegeben wurde von Schwarz-Grün, ist ja offenbar nicht effizient ausgegeben worden, weil wir in sämtlichen Parametern schlechter liegen als im EU-Schnitt. Zuletzt jetzt auch wieder bei der Inflation über dem EU-Schnitt bis zum heutigen Tag. Wie viel Spielraum hat dann eigentlich so eine Regierung noch und tritt die nicht gleich, auch wenn zwei Parteien da nichts dafür können, aber treten die nicht schon mit einem Rucksack an, der fatal ist?
Nein, natürlich. Jetzt wissen die Leute aber trotzdem sozusagen die Ursachen. Wie gesagt, Schwarz-Grün, das kostet es, was es wolle, dass sozusagen mit der Gießkanne jeder 500 Euro gekriegt hat, dass das nicht funktioniert hat. Also das hat sie jetzt als Vorteil. Aber natürlich, zu lange Zeit haben sie nicht, weil sie müssen so liefern. Ich glaube, es ist, wie der Heidi Glück sagt, die Leute wissen, dass dass sozusagen Einschnitte auf sie zukommen. Daher ist die Zeit jetzt günstig, so etwas zu machen. Ich persönlich denke mal, ich halte ja für beide wahrscheinlich sehr viel für die Wirtschaft und ich sehe, was da zum Beispiel für Potenziale nehmen wir jetzt einmal nur das Beispiel Digitalisierung, künstliche Intelligenz, was da mobilisiert wird an Fortschritten in der Produktivität zum Beispiel und natürlich Personaleinsparungen und so weiter. Also das müsste meiner Meinung nach jetzt die Republik auch stärker mal auf sich selber umlegen. Richtig. Dass sie sagt, ja, wir können dort nicht nur Sachkosten ein bisschen reduzieren, sondern wir können massiv.
Im Moment auch, wird stilles Mineralwasser gestrichen und solche Lustigkeiten.
Okay, ja, auch gut. Also, auch Kleinvieh macht Mist. Aber ich glaube, das Wesentliche wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, bei allem Verständnis, auch die Richter wollen wieder 200 Leute. Vielleicht könnte man mit denen reden, dass sie im Bereich dieser Bürokratie, Verwaltung, Protokollisierung sozusagen die KI zu Hilfe nehmen und nicht 200 Leute man dort wieder hinsteckt und bei anderen einfach. Also ich glaube, das ist das Um und Auf. Ja. Dass man nicht bei der Polizei reduziert oder im Krankenhaus, ist eh klar. Ja. Aber dass da jetzt was Substanzielles passieren muss, ist glaube ich, das Wesentliche. Und das, was die Regierung am dringendsten braucht, ist, wenn sie diese Anfangsphase, ich würde jetzt einmal mit 1,5, 2 Jahren einschätzen, wenn dann erste Erfolge sichtbar sind, dass wieder Wachstum da ist, dass sozusagen ein gewisser Grundoptimismus zurückkehrt, das wäre sozusagen der Garant dafür, dass die 5 Jahre aushalten und dass die auch einen Erfolg bringen können. Ja.
Da macht die Regierung ja am Mittwoch jetzt eine Art Krisengipfel im Kanzleramt mit dem Kanzler Stocker, mit dem Vizekanzler Babler, mit der Außenministerin Beate Meindl-Reisinger. Dazu werden eingeladen der Chef der Landeshauptleutekonferenz, der Haslauer, der Chef des Städtebunds, Michael Ludwig, ein paar andere, der Finanzminister natürlich. Natürlich. Was soll damit signalisiert werden jetzt? Das wird ein Riesenkraftakt und wir halten jetzt alle zusammen auf den verschiedensten Ebenen, weil das ist am Ende immer der Vorteil, wenn Schwarz und Rot miteinander in einer Koalition sind, dass die verschiedensten Ebenen abgedeckt sind. Oder versucht man da zu beruhigen, damit die Leute nicht noch mehr sparen und die Wirtschaft damit noch mehr leidet?
Ich glaube, das stärkste Signal ist sicher, alle helfen zusammen und alle sozusagen bilden ein großes nationalen Kraftakt und eine Kraftanstrengung, damit man sozusagen diese Phase dieses wirklichen Sparens auch tatsächlich auch umsetzen kann. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Signal, um zu zeigen, wir gehen jetzt da nicht in Klein-Klein-Kriege hinein, sondern wir haben das Bewusstsein, dass alle zusammenhelfen müssen. Wie das im Detail dann ausschauen wird, ja, ich meine, man sieht eh, wo, es wird ja jetzt schon aufgerechnet, wer hat welchen Anteil sozusagen an Budgetdefizit etc. Das wird sich dann in Gesprächen hoffentlich auch dann, ich sage jetzt fast einmal, freundschaftlich lösen lassen müssen, wenn nicht da schon die großen Streitereien oder Differenzen dann sozusagen zutage treten. Aber das ist wird eine Frage sein, wie groß ist die Bereitschaft von allen tatsächlich, das auch in einer gewissen Zeit, die man sich auch vorgeben muss, das auch sozusagen tatsächlich zu stemmen. Ich bin nicht sicher, ob es vielleicht noch ein paar zusätzliche Maßnahmen braucht, weil wir mal gesehen haben, wie die Statistik Austria jetzt da noch ein paar Milliarden sozusagen irgendwie dazu addiert hat, ja, die uns letztlich fehlen. Vielleicht muss man durchaus auch längerfristig ein paar Dinge andenken, sei es im Bereich der Pensionen, die ja ohnehin jetzt nicht wirksam werden. Ja, aber ein bisschen über das hinausgehen, was man sich jetzt im Regierungsprogramm vorgenommen hat. Ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich reicht. Aber natürlich auch da braucht es einen Grundkonsens von allen. Und da müssen die Gemeinden, da müssen die Länder und der Bund gemeinsam zusammenstehen. Sonst wird es mit Sicherheit nicht gelingen.
Wir schalten eine ganz kurze Werbepause. Wenn wir zurückkommen, dann reden wir über den Job des ehemaligen Bundeskanzlers Karl Nehammer, aber auch über die Wien-Wahl. Apropos nationale Kraftanstrengung, bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zur heutigen Analyserunde mit Heidi Glück und Josef Kallinger. In dem Fall ist es Schwarz und Rot. Ich sage jetzt nicht Schwarz gegen Rot. Die eine ist eine ÖVP-Insiderin und der andere ein SPÖ-Insider. Und jetzt komme ich aber zu einem ÖVPler, ob jetzt schwarz oder türkis oder was auch immer, der ehemalige Bundeskanzler Karl Nehammer. Und der eine oder andere könnte ja Karl Nehammer und seinen Finanzminister Magnus Brunner für die budgetäre Situation mitverantwortlich machen, aber der ist jetzt aufgestiegen und wird Vizepräsident in der Europäischen Investitionsbank. Das ist ein Posten, den einst auch Ex-ÖVP-Vizekanzler Wilhelm Molterer hatte. Österreich hatte das Nominierungsrecht jetzt wieder. Und der rote Finanzminister Matterbauer hat ihn nominiert, natürlich auf Wunsch der ÖVP. Wie kommt denn sowas an?
Ich fürchte nicht besonders, weil, wie soll man sagen, als Bankenexperte ist mir der sonst wahnsinnig sympathische Karl Nehammer bisher nicht aufgefallen. Werden wir sehen, ja.
Du meinst, hätte er einen Topjob im Bereich Sicherheit oder sonstiges, hätte man gesagt.
Aus dem Bereich kommt er. Ja.
Ich weiß, dir ist die Frage nicht angenehm, aber auch an dich die Frage.
Ja, ich glaube auch, also die Leute werden das wahrscheinlich nicht wirklich verstehen. Und er wird sehr viel dazu tun müssen, dass er die Kompetenz nachweisen kann.
Im Finanzbereich.
Im Finanzbereich. Vielleicht ist es auch mehr eine Managementaufgabe, wie er das sozusagen rechtfertigen kann. Ich glaube, man muss aufpassen bei diesen Postenbesetzungen, weil das natürlich in Summe schon problematisch ist, wenn die Leute nicht verstehen, dass jemand eine Funktion bekommt, wo letztlich irgendwie auch die Qualifikation nicht irgendwie logisch am Tisch liegt. Man muss dazu sagen, Willy Molterer war vorher Finanzminister. Also das heißt, er hatte eine gute Grundlage und eine gute Ausgangsposition. Das sehe ich jetzt bei Karl Nehammer ehrlich gesagt noch nicht, aber ich nehme mal an, die ihn nominieren, weil die Verantwortung liegt ja auch bei dem, der nominiert, beim Finanzminister.
Na gut, aber der hat ihn jetzt nicht nominiert, weil die SPÖ so verliebt ist.
Aber er hat die Verantwortung, weil er nominiert ihn. Ja. Mhm. Also das heißt, es liegt auch bei ihm und er wird auch rechtfertigen müssen, warum er Karl Nehammer nominiert für diese Funktion. Und ich glaube, es braucht ja dann in der EB aber noch einen Gouverneursrat, der das letztlich dann auch absegnen muss.
Gut, er ist doch ehemaliger Bundeskanzler, das werden Sie schon absegnen, nehme ich an. Ein zweiter, der ja mit einem Job in Brüssel belohnt wurde, war Magnus Brunner. Das war der Vorschlag damals der schwarz-grünen Regierung. Da fragen sich jetzt viele Leute, das war ja der Finanzminister, der vor der Wahl gesagt hat, na, die 3% gehen sich alles aus. Das noch nach der Wahl hat es geheißen. Müsste man denn irgendwie, geht das überhaupt zur Verantwortung ziehen?
Na gut, politisch jedenfalls. Ich meine, mir hat ein bisschen gewundert, dass er sozusagen in dieses, ein Interview gestern gegeben hat. Ich hätte mir an seiner Stelle das nicht gemacht, weil das, was wir da jetzt erleben, und wenn du dann gegenüberschneidest, sozusagen, was das Fernsehen gestern gemacht hat, was hat er noch wenige Tage vor der Wahl gesagt, und dann hast du den Badl gehabt, den er damals noch gerügt hat, weil der vor der Wahl gesagt hat, es wären 3,4, jetzt sind es 4,7. Mhm. Also ich würde jetzt an seiner Stelle eher wenig öffentlich auftreten, ehrlich gesagt. Und ansonsten zur Rechenschaft ziehen, also ich meine, rechtlich ist das alles kein Thema, aber politisch natürlich wird das ohnehin, das ist am Tisch, ich glaube, das geht nicht vorbei so leicht, ja, weil da sind wir ja meiner Meinung nach echt, ich nenne es jetzt einmal so, angelogen worden. Das ist ja nicht nur, wenn du sagst, das ist alles drin, dann kommt der Staatsschulden, der Fiskalrat und sagt, das geht sich nicht aus. Und du sagst, nein, der Badl, Schwarzmaler, das ist alles leibend. Und dann wird es noch mal mehr, als der Badl sogar gesagt hat. Das ist kein gutes Bild.
Ich glaube auch, man muss unterscheiden, da sind ja manche dieser Wirtschaftsforscher sogar selbstkritisch und geben zu, dass sie sich teilweise auch verschätzt haben. Aber die haben sich verschätzt, aber gleichzeitig wurde offenbar schon wirklich, ich drücke es jetzt sehr, sehr freundlich aus, wurden die Zahlen geschönt vor der Wahl. Müsste man da nicht wirklich politisch eine Aufarbeitung verlangen von den Verantwortlichen?
Ja, mir tut es besonders weh, dass es ausgerechnet die ÖVP-Minister waren, unter denen sozusagen dieses Budgetdefizit derartig eskaliert ist, weil das schon eigentlich immer der Anspruch war, der ÖVP die Wirtschaftspartei zu sein, die Partei zu sein, die auch aufs Geld schauen kann. Ja, also ich komme ja aus der Ära Schüssel und Wolfgang Schüssel war bekannt dafür, ja, dass er eher ein Sparefroh war. Und ich erinnere daran, auch 2000 hatten wir ein Budgetdefizit von 5%. Also sehr hoch auch damals. Und es war auch ihm ein ganz, ganz großes Anliegen, also das auch wieder sozusagen zu bereinigen. Und es ist auch gelungen. Aber ja, politische Verantwortung, ich meine, ich sage jetzt mal...
Ja, auch um die Glaubwürdigkeit der Politik ein bisschen zurückzuerlangen.
Natürlich, aber ich glaube, man muss eher in die Zukunft schauen und sagen, okay, wie können wir verhindern, ja, dass so eine Verschleierungstaktik noch einmal passieren kann. Also es gibt ja auch jetzt die Diskussion, dass zum Beispiel die Länder schon früher einmelden müssen, wie ihre Budgets ausschauen, ja, und nicht erst mit März des jeweils folgenden Jahres, dass das schon früher eingemeldet wird, dass man vielleicht auch durchaus, ja, transparenter in der gesamten Budgetdarstellung ist. Und ich gehe mal davon aus, wir werden vermutlich jetzt um ein Defizitverfahren nicht herumkommen. Das heißt, jetzt gibt es ohnehin nur mehr transparente Zahlen, weil da schauen auch die Brüsseler Finanzfachexperten dann drauf. Also jetzt irgendwelche Tricksereien oder Verschleierungen zu machen, das wird es ohnehin nicht mehr spielen.
Gut, aber da sind sich ja eigentlich fast alle einig, das große Drama, wenn die EU drüber schaut, ist nicht gegeben. Das könnte sogar besser sein.
Wunderbar, wenn das niemand als Drama sieht.
Ja. Nein, ich sag, zumindest die Wirtschaftsexperten sagen das. Also ich glaube schon, dass es der eine oder andere Politiker als Drama ansieht. Aber wer weiß warum. Kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Thema. Die Länder sind schon angesprochen worden, in dem Fall die Bundeshauptstadt, nämlich Wien, wo ja am 27. April die Gemeinderatswahl ansteht. Eigentlich hat der Michael Ludwig, Wiens Bürgermeister, diese Neuwahl unter einer ganz anderen Prämisse ausgerufen. Damals gingen wir alle davon aus, dass der nächste Kanzler der blaue Herbert Kickl werden könnte. Jetzt ist alles anders und es ist diese schwarz-rot-pinke Regierung im Amt. Wie schwierig macht das jetzt die Ausgangslage?
Nun ja, wenn man sich die Situation vor der Wahl anschaut, so ist die SPÖ klar vorne. Der Michael Ludwig ist der einzige Politiker, dem man zutraut, dass er Bürgermeister machen kann. Die Freiheitlichen starten von einem All-Time-Low von 7%. Das ist, also, die werden sich logischerweise wieder vergrößern, aber keinesfalls mehr in Richtung des, was der Strache schon mal zusammengebracht hat. Also da wachsen die Bäume nicht in den Himmel.
Aber sie könnten sich verdreifachen, weil sie aus einem niedrigen Stand kommen.
Also das ist sozusagen die sowjetische Methode. Wenn ich nur 1% habe, kann ich das gleich um 1000% steigern. Aber gut, ja, aber die Ausgangslage ist gut. Die Menschen in Wien sind grosso modo mit der Stadt zufrieden. Sie finden, dass sie hier gerne leben, auch in Bezirken, wo jetzt sozusagen manche Parteien sozusagen Probleme machen. Also das heißt, die Ausgangslage ist gut für den Bürgermeister, und worum es eigentlich für ihn geht, ist, dass er ein Wahlergebnis erzielt, wo er wieder möglichst sozusagen mit mehreren Parteien die Möglichkeit eine Regierung hat, die Regierung zu bilden.
Okay, aber das wäre dann 40+, weil, und da komme ich gleich zur ÖVP, die anderen Parteien derzeit, jetzt lassen wir die FPÖ mal aus, weil die ÖVP, auch das freundlich ausgedrückt, alles andere als stark ist und im Moment eher irrlichtert in Wien, könnte man fast sagen. Wie sind denn die Aussichten für die Wiener ÖVP?
Naja, ich würde sagen, sehr hoch werden sie es nicht gewinnen, würde man vielleicht im Wiener Jargon meinen.
Ohne Pfeffer.
Ja, die Ausgangslage, würde ich jetzt mal sagen, ist für die SPÖ gut, für die ÖVP nicht besonders. Bei der ÖVP bin ich mir nicht ganz schlüssig, ob sie klar weiß, wo sie eigentlich hin will. Also auch wenn man sie in den letzten Jahren beobachtet hat, war das für mich eher ein bisschen eine Art Schlingerkurs. Manchmal hat man sie sehr aggressiv gegen das Rathaus irgendwie gestellt. Auf der anderen Seite will man aber wieder mit Ludwig nach der nächsten Wahl gemeinsam Politik machen und mitregieren. Das stimmt, es ist für mich einiges nicht ganz stimmig, ja, das, was sozusagen, was in der Öffentlichkeit sichtbar wird, wohin die ÖVP eigentlich steuert. Und was ich nicht ganz nachvollziehen kann, erstens ist einmal diese Wahlkampagne, Wien bleibt Wien, nur mit uns. Bin jetzt sicher, ob die Menschen das tatsächlich verstehen, was damit gemeint ist. Ob überhaupt dieses bürgerliche Wien, das es ja auch gibt, also wir reden ja auch jetzt von Bezirken wie Döbling, 19. Bezirk, Hietzing etc., ob die Themen, die von der ÖVP aufgebracht werden, ob das die Themen sind, die dort den Leuten auch wichtig sind. Ja, also ich sehe es auf den Plakaten nicht wirklich transportiert. Und ich bin nicht sicher, wie weit es dann auch tatsächlich sichtbar ist. Also, und bei Karl Mahrer, den ich an und für sich aus früheren Zeiten als sehr moderaten, sehr sachlichen Politiker kennengelernt habe, der jetzt mir oft viel zu aggressiv auch auftritt, und ob der sich so selber wirklich wohlfühlt in dieser Positionierung, ist die große Frage für mich. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das spüren die Leute auch. Also ich glaube, die ÖVP muss sehr stark darum kämpfen, dass sie tatsächlich wieder Partner werden kann. Und vermutlich ist der Michael Ludwig durchaus mit den Neos sehr zufrieden gewesen wie bisher. Also stellt sich schon die Frage, warum nicht wieder? Ja, also ich glaube, die Grünen kommen weniger in Frage. Aber die Abwägung, ob er das nächste Mal mit der ÖVP oder mit den Neos regieren soll, bin ich mir nicht sicher, ob die ÖVP da die entsprechend positiven und guten Antworten dafür bis jetzt gegeben hat.
Mhm. Die Umfragen deuten ja eigentlich Good News für die SPÖ in Wien an, also zu, keine Ahnung, zwischen 39 und 40 oder 38 und 40. Da gibt es aber einige, die sagen, das ist jetzt eine riskante Situation für die SPÖ, weil es ist so ein bisschen die Stimmung, das ist eh schon eine gmate Wiesn und der hat so und so schon gewonnen. Und jetzt wissen wir, dass eh schon viele Wahlen waren und die Leute schon ein bisschen politikmüde sind. Und da ist die Befürchtung, dass sich dann einige denken könnten, na, da bleibe ich zu Hause, weil das ist eh schon fix. Könnte auch die ÖVP, die quasi nicht so überzeugend ist, treffen. Und manche sagen, das könnte der FPÖ helfen, weil deren Wähler derzeit wütend sind und wieder mal Denkzettel verpassen wollen. Ist das eine reale Gefahr?
Das ist immer das Hauptproblem bei jeder Wahl, die Mobilisierung. Ja? Wie bringst du die Leute, die man, wenn man diese Meinungsumfragen sieht, die sozusagen dir zugeneigt sind, dazu, dass sie dann am Sonntag in der Früh aufstehen und dorthin gehen und dich wählen? Das ist die Hauptgeschichte. Was sicher für die SPÖ ein bisschen in dieser Mobilisierungsfrage ein Problem ist, ist sozusagen diese Bedrohung, Wien wird schwarz-blau und so weiter, wie damals mit Strache, die ist weg. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wir haben das letzte Mal gesehen, auch die FPÖ-Wähler sind schon unzufrieden darüber, dass Kickl das sozusagen in den Sand gesetzt hat.
Sind sie das?
Natürlich. Die waren schon in der Erwartung, das wird jetzt sozusagen, unser Kickl wird Bundeskanzler und wir haben endlich sozusagen den großen Wandel und so weiter und so fort. Und da ist eine gewisse Enttäuschung da und die trifft den Herbert Kickl natürlich schon auch, wenn man merkt, das hat schon auch er versemmelt. Nicht allein, aber doch hauptsächlich. Also auch da ist ein gewisses Mobilisierungsproblem. Wenn man über die ÖVP spricht, wenn man das schaut, die ÖVP tut sich praktisch in allen österreichischen Städten schwer. Die haben jetzt sogar Vorarlberger Stadt verloren, was zum ersten Mal in der Geschichte der Zeitrepublik die größte Stadt Vorarlbergs verloren, völlig überraschend. Sie sind in Graz nirgends, sie sind in Linz nirgends, sie sind in Innsbruck, haben sie sich atomisiert in drei Truppen. Also das heißt, die tun sich in den Städten an sich schwer mit diesem...
Gut, das gilt aber auch für die SPÖ, oder?
Ja, natürlich, auch die FPÖ, genau, weil dort sozusagen jetzt dieses Ringen um das ländliche Publikum stärker stattfindet mit der FPÖ. Aber wie gesagt, die tun sich auch schwer. So, die Grünen haben in Wien wiederum das Problem, dass sie sehr spät eine Entscheidung getroffen haben, wer ist überhaupt Spitzenkandidat, dass sie mit einem Duo angetreten sind. Ja, also auch das ist schwer. Und die Neos haben überhaupt den größten Potschen gehabt, weil die haben einen relativ bekannten Vizebürgermeister gehabt, der unmittelbar vor der Wahl, jetzt, da waren die Plakate schon gedruckt, Bildungsminister wurde. wurde und jetzt ist eine völlig unbekannte Dame Kandidatin. Also das trifft meiner Meinung nach alle. Kann sein, wenn die Wahlbeteiligung sinkt, dass das alle gleichmäßig trifft. Das kann man aber in Wahrheit nicht
prognostizieren.
Das, was wir sehen, ist, dass sozusagen die Wähler von Sozialdemokraten und Freiheitlichen schon wie so oft am stärksten entschlossen sind, also sagen, ich werde auf jeden Fall hingehen. Aber ehrlich gesagt, das haben wir schon bei manchen Wahlen gesehen und sie sind dann doch nicht aufgestanden am Sonntag in der Früh zur Wahl. Also das bleibt sicherlich ein gewisser Unsicherheitsfaktor.
Wobei ich glaube, dass der Polster, den die SPÖ hat, auf jeden Fall einmal ausreichen wird.
Ja, dass sie Nummer 1 bleiben, ist klar.
Ja.
Aber es geht eher darum, sind sie bei 40 oder sind sie drunter, und das könnte dann für eine künftige Regierung sehr wohl entscheidend sein, wenn die anderen, es könnte natürlich die Situation, wenn sie zu sehr unter 40 sind und die anderen auch so schwach sind, bis auf die Freiheitlichen, könnte es nur eine Dreierkoalition ausgehen am Ende.
Ist wie im Bund.
Das meine ich.
Das ist sicher das, was der Bürgermeister anstrebt, was, glaube ich, auch wichtig ist, sozusagen in dem Finale nochmal den Leuten klarzumachen.
Er will eine
wenn ihr das nicht haben wollt, dass man da sozusagen so ein Durcheinander kriegt, dann müsst ihr halt schauen, dass ich 40% da rein.
Gut, das bleibt spannend. Danke Joe Kallinner, danke Heidi Glück. Wir werden in dieser Zusammensetzung noch vor der Wien-Wahl weiter diskutieren. Und damit schalten wir jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.